Reklame.
Die Schule ist ein sicherer Ort. Wie kann es dann sein, dass es genau dort zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommt? An dem Ort, an dem sich Jugendliche geschützt fühlen sollten. Im neuen fünfteiligen Deutschlandfunk-Podcast Die Lieblingsschülerin geht es genau um diesen emotionalen Machtmissbrauch an Schulen. Drei Frauen berichten davon, wie Lehrer in ihrer Schulzeit den privaten Kontakt zu ihnen gesucht haben, wie sie den Teenagern unter dem Vorwand, ihnen zu helfen, immer näher gekommen sind und dabei eine Grenze nach der anderen überschritten haben. Alle fünf Folgen von Die Lieblingsschülerin hört ihr in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Reklame.
Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Herzlich willkommen zu dieser spontanen, eingeschobenen Folge Downset Talk, der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Spox mit mir, Christoph Kröger, und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Es gab viele News in den letzten Stunden, in den letzten, sagen wir mal, nur einen Tag jetzt, also 24 Stunden vollgepackt mit sehr vielen News. Wir nutzen quasi unsere Mittagspause jetzt einfach mal, um diese Folge aufzunehmen, diese Breaking News Folge. Die aktuellste News ist, dass Tom Brady die New England Patriots verlassen wird.
Ja. Ist jetzt offiziell, musste er sich heute auch eigentlich entscheiden, rein durch die Vertragsstruktur. Das war von vornherein klar, dass er sich heute entscheidet. Er hat es jetzt per Social Media mitgeteilt. Es gab wohl ein Treffen gestern Abend nochmal zwischen Brady und den Patriots und man ist dann wohl mit diesem Ergebnis auseinandergegangen schon, und Brady hat es jetzt, ja, für uns jetzt vor einigen Minuten offiziell gemacht. Wir wissen schon, dass die Buccaneers ein konkretes Angebot hinterlegt haben. Vielleicht, wenn ihr die Folge hört, ist schon ganz klar, wo er hingeht, und es ist schon alles entschieden. Aber unser Stand aktuell ist, Tampa Bay und die Chargers sind wohl die Favoriten. Vielleicht kommt noch irgendwie so ein Überraschungsteam mit rein, aber das sind wohl aktuell die Favoriten, und Tampa Bay auch das Team, das sich seit gestern eigentlich am hartnäckigsten hält bei Brady. Also das Team, was man am häufigsten gehört hat und was, glaube ich, auch mehr und mehr wie der Favorit aussieht.
Ja, deine Bold Prediction.
Ja, ist nicht mehr
gar
so
nicht
bold.
Mehr so bold. Ja. Ja, meine sämtlichen Predictions sind im Eimer, weil ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass Tom Brady die Patriots verlässt. Was ich tatsächlich spannender finde als die Frage, wo geht Tom Brady hin, ist, was machen die Patriots auf der Quarterback-Position? Ja. Und da gibt es viele Szenarien. Wir hatten ja auch schon das ein oder andere Mal über welche gesprochen. Also ein Cam-Newton-Trade ist denkbar, Teddy Bridgewater. Es gibt natürlich auch noch so viele andere, die irgendwie eine Rolle spielen könnten, wie ein Andy Dalton zum Beispiel. Was ist so aus dem Bauch heraus deine Vermutung?
Ich finde es richtig schwer. Es muss was Günstiges eigentlich sein. Brady hinterlässt halt 13,5 Millionen Dollar Dead Cap. Deswegen war das immer so dieses, die Entscheidung muss heute kommen, weil wenn er heute nicht einen neuen Vertrag gekriegt hätte, was er ja jetzt nun mal nicht kriegt, dann kickt dieser Dead Cap rein, und die Patriots haben ja eh nicht viel Geld. Das heißt, die werden jetzt nicht irgendwie eine teure Splashy-Lösung irgendwie auspacken. Ich find's mega, mega schwierig. Also ich könnte mir vorstellen, dass es Teddy Bridgewater wirklich wird. Das würde mich nicht wundern, wenn es so in diese Richtung vielleicht geht. Aber ich würde es auch nicht ausschließen, dass die vielleicht jetzt noch irgendwie versuchen, irgendeinen Trade einzufädeln und dann vielleicht sogar im Draft für einen Quarterback hochgehen mit mehr Pick-Kapital. Also kann jetzt für mich echt in alle Richtungen gehen. Nur eine Sache ist klar, es kann jetzt keine teure Lösung sein.
Dann haben wir gestern Abend schon einen ganz spontanen Instagram-Livestream gemacht nach einer sehr großen News. Wer das verpasst hat, weil er uns bei Instagram noch nicht folgt, sollte das schleunigst nachholen. Das ist klar, weil ich meine, mal sehen, wie die nächsten Tage verlaufen. Vielleicht werden wir das nochmal machen, je nachdem, wenn es so weitergeht. Und da habe ich schon gesagt, die NFL weiß immer wieder zu überraschen. Das war heute der Fall und das war eben auch gestern schon der Fall, als einer der besten Spieler der NFL den Verein gewechselt hat, und zwar in Form eines Trades. DeAndre Hopkins, der Wide Receiver der Houston Texans, ist jetzt ein Cardinal, ein ein Wide Receiver der Arizona Cardinals und ja. ist per Trade gewechselt und David Johnson spielt da auch noch eine Rolle. Was ist da noch mit enthalten in diesem Trade?
Ja, der Trade war kurios, wie er sich so entfaltet hat. Also für uns, die beiden Teams haben wohl schon seit ein paar Tagen über den Trade gesprochen. Das sickerte dann so nach und nach durch. Aber für uns hat es sich so entfaltet, dass zuerst durchkam, okay, die Texans sind wahrscheinlich das Team, was David Johnson nimmt, muss man schon fast sagen. Und es ging ja immer irgendwie so darum, dass die Cardinals diesen Vertrag loswerden wollen. Sie hatten davor Kenyon Drake den Transition Tag gegeben. Das heißt, es war dann schon relativ klar, dass sie Johnson loswerden wollen. Und dann hieß es, okay, die Texans sind das Team, was ihn haben will oder ihn nehmen wird. Was dann aber schon so in die Richtung, wo man eigentlich dachte, okay, dann wird das irgendwie so ein Salary-Dump-Move. Das heißt, die Cardinals geben vielleicht sogar noch einen Pick drauf oder es ist irgendwie so ein Late-Round-Pick-Tausch oder sowas, damit Houston den Vertrag übernimmt, was sie auch machen. Also sie übernehmen den kompletten Vertrag in Arizonas Büchern, bleiben nur die 6 Millionen Dollar Dead Cap durch den Signing-Bonus, die man ja nicht traden kann. Und dann erst danach kam das sozusagen als nächste Stufe, dass irgendwie die Andre Hopkins in diesen Deal mit involviert ist. Und der Deal insgesamt sieht so aus, dass die Cardinals David Johnson einen Zweitrunden-Pick in diesem Jahr und einen Viertrunden-Pick im nächsten Jahr aufgeben, also Zweitrunden-Pick, Viertrunden-Pick, und die Texans im Gegenzug die Andre Hopkins abgeben und ihren Viertrunden-Pick in diesem Jahr. Also unterm Strich
Zweitrunden-Pick.
Mehr oder weniger ein Zweitrunden-Pick für die Andre Hopkins. Genau, so kann man es ungefähr zusammenfassen und eben der Pick-Tausch für den David-Johnson-Vertrag. Warum ist es so billig? Die Frage habe ich natürlich jetzt auch sehr, sehr häufig gekriegt, die letzten 24 Stunden oder nicht ganz 24 Stunden. Also es gab einige Gerüchte eben, die dann auch so nach und nach durchgesickert sind. Es gab schon länger die Gerüchte, dass die Texans irgendwie Hopkins traden wollen. In die Richtung, er hat noch 3 Jahre Vertrag, er will wohl vorzeitig einen teuren Deal. Vielleicht auch hinter den Kulissen soll es nicht mehr so gut funktioniert haben zwischen Hopkins und Bill O'Brien, dem Head Coach. Erklärt natürlich nicht, genau, und GM, wichtig zu sagen, erklärt natürlich nicht, warum das so billig war, zumal wir ja gleich noch zu einem anderen Receiver-Trade kommen, der auch schon passiert ist. Aber es ist zumindest ein bisschen Kontext dafür, warum dieser Trade dann letztlich so über die Bühne gegangen ist. Trotzdem, ganz klar, für Houston ist das sieht das wie ein ziemlich übler Trade aus und für Arizona wie ein ziemlich guter.
Ja, das kann man so unterstreichen. Es ist mir trotzdem ein absolutes Rätsel, selbst wenn das Tischtuch irgendwie so zerschnitten war zwischen den beiden Parteien, zwischen die Andre Hopkins und den Texans, musst du hier aus Texans Sicht einfach mehr im Sinne der Franchise handeln. Und damit meine ich, entweder versuchst du ihm viel Geld zu bezahlen und insofern irgendwie ja doch irgendwie bei Laune zu halten, an der Stange zu halten, im Team zu halten, oder aber du musst mehr rausholen in einem Trade. Weil dieser David-Johnson-Vertrag ist sehr teuer, plus einfach nur ein Zweitrunden-Pick ist dann doch viel zu wenig für einen Wide Receiver, eine unglaublich wertvolle Position in der NFL, und die individuelle Qualität, die ein DeAndre Hopkins einfach die letzten Jahre unter Beweis gestellt hat. Ich habe gestern Abend schon gesagt, wie oft haben wir darüber gesprochen, dass DeAndre Hopkins der einzige Faktor in dieser Offense ist. Dann, als Deshaun Watson da und fit war, waren es halt die beiden. Dann war es eine Two-Man-Show. Und jetzt lässt du halt einen dieser Two-Man-Show gehen und bekommst halt nicht den Value zurück, den du eigentlich bekommen müsstest, wenn du das auch mit anderen Wide-Receiver-Trades aus der Vergangenheit oder jetzt auch ganz aktuell vergleichst. Also es ist mir wirklich ein absolutes Rätsel, wie die Texans das eingehen können. Du hast auch schon gesagt, dass man vielleicht von anderen Teams gar nicht mehr bekommen hätte, aber dann musst du irgendwie eine andere Lösung finden. In meinen Augen bezahlst du diesem Spieler, so einem Spieler, auch das Geld, was er haben möchte. Gerade mit dem steigenden Cap-Space musst du einfach dann investieren oder halt eben mehr rausholen. Also ist mir völlig unerklärlich tatsächlich.
Es kann wirklich nur erklärt werden, dass es da einige Sachen hinter den Kulissen auch schiefgelaufen sind. Ich denke, das muss man auf jeden Fall so sagen. Dann eben die Tatsache, du hast jetzt gesagt, GM Bill O'Brien, wir haben es nun mal auch mit einem GM zu tun, der halt eigentlich ein Coach ist und dementsprechend auch denkt wie ein Coach und vielleicht eben auch mit dieser Situation insgesamt überfordert ist. Das, denke ich, kann man schon auch mal in den Raum werfen. Und dann eben die Situation, dass sie offensichtlich ja schon seit Wochen, wenn nicht Monaten, versucht haben, ihn zu traden oder Trade-Partner zu finden. scheinbar ja nichts Besseres gefunden haben. Vielleicht haben sie sich auch selbst gewisse Parameter aufgelegt. Vielleicht haben sie gesagt, wir wollen ihn nicht zu einem AFC-Contender traden. Also wenn jetzt die Patriots angefragt hätten oder sowas, dann hätten wir es vielleicht nicht gemacht. Wir wollen ihn vielleicht irgendwie auch nicht zu einem Team irgendwie wie den 49ers traden, die oder so, die direkt im Super Bowl mitspielen. Also vielleicht haben sie sich selbst auch ein bisschen gewisse Limitierungen selbst auferlegt. Und dann, ja, dann kommt man halt am Ende dazu, dass man selbst das schöne Wort Leverage nicht mehr so viel hat und die Situation immer schwieriger wird. Und wenn dann der Spieler wirklich weg will, und ich meine, bei Hopkins war es jetzt nie so krass nach außen formuliert, aber wenn das intern der Fakt war, dass er wirklich weg will, ist es halt irgendwie so ein bitterer Trade für Houston, weil eben dieses Titelfenster sich jetzt auch schließt, das sie eigentlich hatten. Und du hättest die ganze Situation völlig anders klären müssen. Aber so ähnlich, in ein bisschen anderen Form, ähnlich wie Clowney letztes Jahr, ist es halt irgendwie, du hast dich selbst wahrscheinlich, wenn das so stimmt, was da berichtet wird, hast du dich selbst in so eine Ecke reinmanövriert, aus der du dann irgendwie nicht mehr rausgekommen bist.
Also du hast es schon sehr drastisch formuliert, jetzt mit Titelfenster geht zu. Ich bin der Meinung, dass solange du Deshaun Watson
deutlich
hast.
Deutlich kleiner zumindest, ja.
Es ist vielleicht kleiner geworden, aber ich denke schon, du musst halt jetzt nur richtig handeln und was mich halt eben so wundert, wenn du Deshaun Watson hast, bist du in meinen Augen im Win-Now-Modus. Mhm. Klar, es können, wie gesagt, andere Faktoren zu diesem Trade geführt haben, aber so handelst du nicht wie ein Team im Win-Now-Modus. Und wir haben auch in der letzten Zeit, in der vergangenen Offseason schon darüber gesprochen, dass es halt sehr auf kurzfristigen Erfolg ausgelegt ist, das ganze Projekt. Und damit schadest du dir einfach ungemein.
Total, total. Also
sie
werden jetzt natürlich wahrscheinlich im Draft versuchen, einen Receiver früh zu finden. Sie haben Randall Cobb jetzt als so eine kleines Pflaster sozusagen verpflichtet. Aber DeAndre Hopkins ist in so ziemlich jeder Hinsicht einer der wertvollsten Nicht-Quarterback-Spieler in der NFL. Das heißt, das kannst du auch nicht einfach so ersetzen. Ja.
Auf der anderen Seite muss man natürlich auch noch erwähnen, dass der zweite Rundenpick ein hoher Zweitrundenpick ist.
Genau.
Macht die Sache nur bedingt besser.
Ja.
Und dass man sich jetzt Randall Cobb als zusätzlichen Receiver geholt hat, ich weiß nicht, ob man, also geht man davon aus, dass Will Fuller fit bleibt? Kenny Stills, ja, ist auch ein guter. Und dass man jetzt zusammen mit einem Slot-Receiver, einem soliden Slot-Receiver wie Cobb, irgendwie versucht, das Ganze in der Breite aufzufangen. Ja. Keine Ahnung. Das habe ich mir dann auch noch gedacht. Vielleicht schätzen die einfach David Johnson noch viel höher ein als viele andere. Mhm, und natürlich die Running-Back-Position. Ja. Du hast Duke Johnson getradet, wo wir auch schon gedacht haben, okay, krass, für so eine Art von Running-Back dann auch wirklich zu traden. Jetzt der zweite Running Back, den man sich per Trade holt, einer der besten Running Backs der NFL war vor ein paar Jahren, jetzt halt ein verdammt schlechtes Jahr hatte, auch nicht gut aussah individuell, wirklich so ein Down-Jahr hatte, davor die lange Verletzungspause. Vielleicht schätzt man den deutlich höher ein, als wir es tun. Und es ist halt immer eine Frage, ja, für uns als Außenstehende ist das immer dann so, wir schätzen Teams und Spieler in einer gewissen Weise ein, aber das heißt eben nicht, dass die Teams und die Verantwortlichen der Teams das eben auch so tun. Und vielleicht ist bei denen David Johnson einfach irgendwie auch in einer ähnlichen Liga wie die Andre Hopkins und sie sagen, Alter, wir kriegen hier einen super flexibel einsetzbaren Running Back und kriegen dazu noch einen Zweitrunden-Pick. Ich meine, die werden sich wahrscheinlich nicht, also ja, vielleicht ärgern die sich natürlich auch, werden sie. Aber vielleicht sehen die sich gar nicht als so großer Verlierer, wie wir beide das jetzt tun.
Kann sein. Ich glaube, man muss es halt wirklich immer vor dem Hintergrund sehen oder in dem Kontext sehen, dass sie, oder man sollte es so sehen, wenn man eine Analyse startet in dem Fall, dass sie Hopkins vermutlich in jedem Fall traden wollten. Also alles, was wir hören, geht in die Richtung, sie wollten Hopkins auf jeden Fall traden. Das ist sozusagen die Ausgangslage.
Ist für mich halt schon
grober überhaupt keine Frage. Das ist die falsche Ausgangslage sozusagen, aber anscheinend war das die Ausgangslage, in der sich Houston befand, warum auch immer. Wie gesagt, selber so ein bisschen Rücken zur Wand manövriert. Und dann musst du eben davon weiterdenken. Und dann ist eben die Frage, was sind die besten Deals, die du bekommst? Und wenn sie vielleicht David Johnson irgendwie als einen besser oder als wertvolleren Spieler einschätzen, als es wir jetzt machen würden, kann es eben sein, dass das dann die Denkweise ist, die dazu geführt hat.
Ja. Dann gab es heute Nacht noch einen weiteren Wide-Receiver-Trade. Mhm. Der hat sich gestern Abend schon so ein bisschen angekündigt, weil Stefon Diggs mal wieder einen kryptischen Post rausgehauen hat. Ja. Mit ist es Zeit für einen Neuanfang. Und da dachte man, ja, kommt jetzt tatsächlich mal was oder ist das wieder so eine komische Finte, die er da legt? Aber es kam tatsächlich was. Stefon Diggs wurde getradet von den Minnesota Vikings und zwar zu den Buffalo Bills.
Und das, da ist jetzt der Preis dann deutlich anders. Also da sieht man die Diskrepanz zwischen Texans, die wahrscheinlich Hopkins unbedingt loswerden wollten, und die Vikings, die eben gesagt haben, wenn der Preis passt, dann würden wir das machen, aber wir machen es auch nicht um jeden Preis. Minnesota bekommt einen Erstrundenpick, einen Fünftrundenpick und einen Sechstrundenpick in diesem Jahr und dazu einen Viertrundenpick im nächsten Jahr. Und die Bills bekommen noch zurück einen Siebtrundenpick in diesem Jahr. Also ein Late-Round-Pick-Tausch im Prinzip und dann aber noch erst Fünft- und dann nochmal Viertrundenpick für die Vikings, was ihnen natürlich einerseits die Möglichkeit gibt, einen Receiver dieses Jahr im Draft hoch auszuwählen, ganz klar. Das Potenzial ist jetzt noch gestiegen, was aber natürlich auch eine riesen Baustelle aufmacht. Also wir haben Minnesota jetzt schon als ein Team, das einen großen Need in der Secondary hat, also Cornerback spezifisch, jetzt dazu noch einen großen Need auf Receiver hat, weil jetzt sind sie in diesem Territorium, wo sie eben Adam Thielen haben und sonst halt nicht viel. Und dann, da wird's dann halt schon auch, ja, also da wird's dann halt schon auch dünn. Das heißt, du musst eigentlich einen starken Nummer 2 Receiver jetzt finden, was wahrscheinlich nur über den Draft klappen wird. Und deine anderen Baustellen bleiben ja auch noch. Deswegen, ich bin bei den Vikings noch nicht so ganz klar, wo da die Reise hinführt. Also, sie haben ja mit Kirk Cousins verlängert, das kann man mal am Rande noch erwähnen zumindest, was vor allem Capspace freigeräumt hat, aber auf der anderen Seite Cousins auch für 3 weitere Jahre quasi garantiert bindet an die Vikings. Und dann sind sie ja irgendwie, also sie sind irgendwie so ein bisschen ein Team, was zwischen wir wollen jetzt gewinnen und wir sind in so einem kleinen Umbruch sich so ein bisschen bewegt, habe ich den Eindruck.
Mittelmaß, möchtest du das sagen?
Ja, irgendwo so ein bisschen Mittelmaß, ja. Und dafür aber irgendwie noch ein ziemlich, eigentlich immer noch ein relativ talentiertes Team, aber frustrierende Situation, glaube ich, für Vikings-Fans.
Das kann ich auch verstehen. Auf der anderen Seite haben wir ja in der Mailback-Folge darüber gesprochen, die Vikings sind einfach limitiert, was ihr Handeln angeht in dieser Offseason durch den kleinen Cap-Space, durch die eigenen Free Agents. Da sind aber noch Löcher zu stopfen. Ich glaube, das war dann unterm Strich ein unabdingbarer Move, weil Stefon Diggs wollte wohl angeblich ja auch weg. Das zum einen, anderen.
War ja immer wieder mal ein Thema. Also Diggs war ja immer wieder mal so ein Kandidat. Ja. Anfang der vergangenen Saison schon relativ ich will weg, ich will weg. Und dann immer wieder mal eben, wie du gesagt hast, mit diesen Social-Media-Posts.
Und zum anderen haben sie damit eben auch 11 Millionen, über 11 Millionen, glaube ich, Capspace geschafft. Plus dann eben die Verlängerung mit Kirk Cousins. Du bist jetzt, glaube ich, einfach ein bisschen flexibler, hast einen zusätzlichen First-Round-Pick. Das ist zwar, glaube ich, nur Nummer 22, aber es ist halt wertvolles Draft-Kapital. Ich glaube, du bist jetzt einfach ein bisschen flexibler und vielleicht kannst du durch das gewonnene Capspace, den gewonnenen Capspace, das ein oder andere Loch, den ein oder anderen Need irgendwie angehen, adressieren.
Ja, vielleicht, ja.
Kann du sein. Hast natürlich jetzt den zusätzlichen Need auf Wide Receiver, aber trotzdem, du hättest, glaube ich, sonst Probleme gehabt, die anderen Löcher vernünftig zu schließen.
Ja, also ich will es nicht komplett ausschließen, irgendwie, also sie sehen es zumindest zum Teil auf jeden Fall so, aber trotzdem bewegen sie sich halt irgendwie so ein bisschen zwischen nicht Fisch und nicht Fleisch, ne? Also es ist so ein bisschen, ja, okay, Cousins für 3 Jahre, gut. Wenn aber dann die Umstände um ihn herum schlechter werden gleichzeitig, dann bringt uns Cousins auch nicht mehr so viel wie vorher, weil er ist halt jetzt kein Quarterback, der so ein Team irgendwie trägt. Diggs, da wird's sicher hinter den Kulissen, waren die bestimmt an dem Punkt irgendwann jetzt genervt einfach von seinem Verhalten. Aber sportlich verlierst du natürlich eine riesen Stütze deiner Offense, so den zweit- oder drittwichtigsten Spieler, den du offensiv überhaupt nur hast. Defense ja auch, wie gesagt, also Cornerback haben wir schon angesprochen, Defensive Line, Linval Joseph ist weg, Everson Griffin ist Stand heute noch weg, da versuchen sie ja wohl noch ihn zu halten oder ihn zurückzuholen. Aber das sieht für mich halt eher nach einem Team aus, was so ein bisschen so ein Down-Year haben könnte.
Dann weitere Wide Receiver News, beziehungsweise Dallas Cowboys News. Da wussten wir ja eh, dass da noch einiges passieren wird passieren muss. Man hat zum einen Dak Prescott den Franchise-Tag gegeben. Das heißt, oder das hieß aber auch, man kann ihn nicht an Amari Cooper und auch nicht Byron Jones geben. Man muss also mit einem der beiden verlängern. Und mit Amari Cooper hat man das jetzt getan.
War ja noch mal relativ wurde noch mal spannend. Also sie haben es nicht geschafft bis zum Start des Verhandlungsfensters. Das heißt, Cooper war für ein paar Stunden auf dem Markt und konnte eben dementsprechend auch seinen Berater mit anderen Teams verhandeln, was auch passiert ist. Wir haben das dann gestern erfahren, dass es wohl ernsthafte Gespräche mit Washington gab. Natürlich spannend, dadurch, dass es auch ein Division-Rivale gewesen wäre. Am Ende Dallas aber es geschafft, ihn zurückzuholen mit einem teuren Vertrag. Das war klar, dass also vor allem, wenn er dann noch auf den Markt kommt, dann wird es umso teurer. 5 Jahre, 100 Millionen, davon 60 Millionen garantiert. Ich glaube aber halt ehrlich gesagt auch, dass das relativ alternativlos einfach war für die Cowboys. Also man kann drüber diskutieren, das haben wir auch schon oft genug gemacht, wie sie überhaupt in diese Situation gekommen sind, dass sie falsche Verträge, falsche Spieler priorisiert haben und so weiter. Aber im Endeffekt haben sie jetzt ja keine andere Wahl mehr gehabt, als irgendwie alles zu versuchen, um Prescott und Cooper zu halten. Und das haben sie im Endeffekt so getan mit dem exklusiven Franchise-Tag für Dak Prescott und eben dem sehr teuren Vertrag für Amari Cooper.
News von den 49ers. Da gab es auch zwei Sachen vor allem. Eric Armstead, mit dem haben sie verlängert, dem Defensive End. Dafür ist DeForest Buckner nicht mehr Teil des Teams, denn der wurde getradet zu den Indianapolis Colts.
Hingen auch zusammen, diese Deals. Also da bin ich mir relativ sicher, die hingen zusammen. Sie haben den Buckner-Trade, der wurde erst dann möglich, als sie mit Armstead verlängert haben. Auch Armstead war ja noch auf dem Markt kurz, also auch da haben sie es ja nicht bis zur Frist geschafft. Dann aber neuer Vertrag, 5 Jahre, 85 Millionen Dollar. Und als das dann durch war, kurz danach kam dann der Trade von DeForest Buckner. Im Vakuum für mich, im ersten Moment fand ich es nicht gut, weil ich sagen, also für mich ist eben Buckner der bessere Spieler einfach. Und Armstead hatte halt dieses eine krasse Jahr jetzt, hatten wir darüber gesprochen, auch im Mailback auch nochmal, wo man eben aufpassen muss, dass man den jetzt nicht irgendwie überbezahlt und vielleicht nicht hofft, dass der so eine Defense irgendwie mitträgt. Weil man es halt nicht sicher weiß. Auf der anderen Seite war auch klar, dass er dementsprechend jetzt bezahlt wird. Buckner ist der bessere Spieler, aber so wie die Situation eben war, war der Value in der Art, wie die Niners es gemacht haben. Also mit Armstead verlängern, um dann Buckner eben traden zu können, dadurch, dass es einen First-Round-Pick im Gegenzug gibt von den Indianapolis Colts. Das ist natürlich ein Pfund für einen Defensive Tackle. Du hättest aus Niners Sicht nicht beide bezahlen können. Buckner wird jetzt sehr, sehr teuer werden, wird in Indianapolis einen neuen Vertrag kriegen, Armstead war jetzt sehr teuer. Das heißt, du musstest dich wahrscheinlich so oder so von einem trennen und dann behältst du jetzt den etwas schlechteren Spieler, kriegst aber halt Pick 13 overall von den Colts und kannst halt da nochmal echt in diesem Draft könnte das ein mega wertvoller Pick sein.
Absolut, und das stört mich auch so ein bisschen bei den Colts. Es war ja immer so, dass die ein bisschen passiv waren, jetzt die letzten Jahre in der Free Agency. Jetzt zeigen sie uns ganz klar, okay, wir wollen auf unserem guten Grundgerüst aufbauen, wollen angreifen, tun das auch, zahlen aber für mich ein bisschen zu viel für einen Defensive Tackle. Also Pick Nummer 13, ja, DeForest Buckner ist ein richtig guter in seinem Fach, aber das ist schon viel, was sie da bezahlt haben, oder?
Ja, im Gesamtpaket ist es halt echt viel. Also Chris Ballard, der GM von den Colts, hat einige Male betont in den vergangenen Jahren auch, wie wichtig eben diese Position ist. Also diese Position der Defensive Line quasi, der Defensive Tackle, der primär zwischen Guard und Offensive Tackle agiert. Und dass er das als einen sehr, sehr wichtigen Spieler erachtet. Im Gesamtpaket ist es halt schon sehr teuer. Also der Erstrundenpick und ihn halt dann noch zu einem der zwei, drei bestbezahlten Defensive Tackles der Liga zu machen, finde ich, ist schon sehr viel. Ich kann es bei den Colts eben all in, so in die Richtung, vermutlich mit der Info im Hinterkopf, dass die bald Philip Rivers als ihren neuen Quarterback vorstellen werden. So zumindest klingt es. Oder zumindest einen neuen Quarterback vorstellen werden. Das heißt, so ein bisschen ein All-in-Move. Aus Niners Sicht, glaube ich, ist der Value schon eher da. Also eben, wie gesagt, den etwas schlechteren Spieler für die Defensive Line halten, aber enormen Draft-Value mitnehmen und halt nicht derjenige sein, der dann irgendwie noch einen Defensive Tackle ultra teuer bezahlt. Auch wenn er sehr gut ist. Also DeForest Buckner ist ein sehr guter Spieler, überhaupt keine Frage.
Kommen wir zu einem anderen Team, das All-In geht, ohne eigentlich den Quarterback für die Zukunft aktuell schon zu haben. Die Miami Dolphins, die haben nämlich vor allem ihre Defense geupgradet. Unter anderem haben sie sich Byron Jones geholt, den vermeintlich besten Cornerback auf dem Markt. Er ist jetzt, glaube ich, auch der teuerst bezahlte Cornerback also der Liga.
Ganz sicher wissen wir die Zahlen noch nicht, aber es sieht wohl so aus, ja.
Ja, also so ein bisschen, wie ich das vermutet hatte. Und Kyle Van Noy, ehemals Linebacker der Patriots, ist jetzt auch bei den Dolphins. Und das sind natürlich zwei Spieler, mit denen du auf jeden Fall was anfangen kannst. Klar, du verbesserst wahrscheinlich mit jedem Free Agent diese Defense zum Teil. Aber gerade mit den beiden, das ist schon ordentlich.
Ja, ich fand da den Verlauf auch echt spannend, weil die ersten Dolphins-Moves, die wir so mitgekriegt haben, waren ja Shaq Lawson und Eric Flowers, wo man sagt, okay, die adressieren zwar Baustellen mit Defensive End und Interior Offensive Line, waren aber halt dafür auch echt gar nicht so billig. Und dann dachte man halt so ein bisschen, ja gut, wenn die Dolphins jetzt schon Geld ausgeben, warum geben sie es dann für so Spieler irgendwie aus der zweiten Garde aus, wenn sie jetzt schon ihren ganzen Cap-Space haben, den sie ja haben? Und dann kamen halt diese Kracher-Moves. Also Byron Jones, für uns beide ja, glaube ich, ganz klar der Nummer 1 Cornerback auf dem Markt, der auch viele, viele Interessenten hatte. Also die Details sind wohl 5 Jahre über 82 Millionen Dollar, davon 57 Millionen garantiert. Ist natürlich vor allem auch deshalb spannend, weil Miami ja gerade erst letztes Jahr Xavien Howard zum bestbezahlten Cornerback der Liga gemacht hatte. Das heißt, wenn es so bleibt, wenn sie jetzt nicht irgendwie Xavien Howard noch traden, wäre das mit weitem Abstand das teuerste Cornerback-Duo der Liga. Auf der anderen Seite ist natürlich auch irgendwo ist es mega spannend, weil diese Defense, die ja Brian Flores auch spielen lassen will, die er aus New England kennt, die baut ja nun mal primär auf Coverage auf. Und deswegen wäre es schon spannend zu sehen, was er da aufbauen kann, wenn sie beide behalten und wirklich mit diesem Cornerback-Duo an den Start geht. Und Howard als Nummer 2 Corner wäre natürlich ein riesiger Luxus, aber fände ich persönlich, das könnte mega gut auch funktionieren. Und das dann eben nur noch, wenn neu nachholst, das unterstützt ja diese These nur, dass es eben wirklich so eine Patriots-Stil-Defense werden soll, weil kaum ein Spieler verkörpert das eigentlich so wie Kyle Van Noy, dieser ultra-flexible Hybrid-Edge-Rusher, Linebacker, Blitzer, Cover-Linebacker, was auch immer. Das ist eben ein Spieler, für den haben nicht viele Defenses nicht viele Defenses können ihn auf diese Art einsetzen. Die Patriots haben das ja meisterhaft gemacht und deswegen hat er ja da auf einmal richtig gut gespielt, wo er davor in Detroit eine Enttäuschung war. Und wenn die Dolphins jetzt was Ähnliches aufbauen, eine stilistisch ähnliche Defense, dann macht das natürlich auch Sinn. Aber ich bin schon sehr gespannt und ich könnte mir vorstellen, dass die Dolphins auch noch nicht fertig sind mit den größeren Moves.
Naja, Quarterback brauchen sie halt früher oder später. Bin gespannt, ob der Draft dann auch so läuft, wie sie sich das vorstellen. Hoffen wir mal für Dolphins-Fans. Dann kommen wir zu den Cleveland Browns und die haben auch zwei größere Moves getätigt. Einen, den ich sehr gut finde und einen, den ich eher etwas skeptischer sehe.
Ich vermute mal, den du sehr gut findest, ist Jack Conklin. Der Right Tackle der Ex-Titans, Right Tackle wahrscheinlich so der beste Offensive Lineman auf dem Markt, zumindest wenn man Alter mit einberechnet. Relativ kurzfristiger Deal, 3 Jahre, 42 Millionen, 30 Millionen garantiert. Da hieß es auch in die Richtung, dass Conklin selbst einen kurzfristigen Deal haben wollte, damit er nochmal auf den Markt kommt, bevor er 30 ist. Und dann wird die Liga ja schon unterm neuen CBA sein, sprich der Salary Cap wird wahrscheinlich deutlich höher sein. Also eine vielleicht, vorausgesetzt er bleibt fit, wahrscheinlich eine clevere Business-Entscheidung. Cleveland, hatten wir ja gesagt, die mussten dringend ihre beiden Tackle-Spots adressieren. Und jetzt hätten sie die Freiheit, Left Tackle im Draft anzugehen. Ich würde auch immer noch nicht ausschließen, dass die ein Kandidat sind für einen Trent Williams-Trade von den Redskins zum Beispiel. Oder sich auch noch einen dieser Veteran-Left Tackles auf den Markt holen, Andrew Whitworth oder Jason Peters, sowas in der Kategorie für einen Einjahresdeal. Aber sie haben jetzt mal die eine Tackle-Baustelle geschlossen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für Baker Mayfield. Und das war für die Browns eigentlich, fand ich, in dem Sinne schon mal ein guter Start Richtung Free Agency.
Und dann haben sie sich einen Tight End geholt, und zwar Austin Hooper, und haben ihn zum bestverdienenden Tight End der Liga gemacht. Ja. Und das sehe ich natürlich etwas kritischer. Du hattest ihn sogar in der Mailbag-Folge als einen, der wahrscheinlich überbezahlt wird. Und das ist er vermutlich auch. Mhm.
Ja, 4 Jahre sind es bei ihm, 44 Millionen und davon 23 Millionen garantiert. Also, Hooper, das Problem ist halt mit Hooper, was wir auch in der Folge angesprochen hatten, dass er halt nicht diese Matchup-Waffe ist, die du eigentlich von einem Tight End haben willst. Also eigentlich so Tight End, eine der Kernkompetenzen oder eine der besten Qualitäten von den wirklich guten Tight Ends ist ja nun mal, dass du mit ihnen Matchups kreieren kannst. Hooper ist nicht diese Art Spieler, ist zwar okay als Blocker, aber ist jetzt keiner, der konstant 1-gegen-1 Coverage schlagen würde. Deswegen ist so ein bisschen der Gedanke dahinter, du hättest wahrscheinlich das, was Hooper dir in der Offense gibt, hättest du auch günstiger mit alternativen Lösungen haben können. Auf der anderen Seite verstehe ich zumindest zum Teil dass die Denkweise der Browns, die halt sagen, wir werden wahrscheinlich unter Kevin Stefanski sehr viel mit 2 Tight Ends spielen und der Draft gibt nicht viel her. Die Free Agency gibt fast gar nichts her, da ist ja Hooper schon, also Hooper oder Eric Ebron, je nach persönlicher Präferenz, aber das sind ja schon die beiden Top-Kandidaten. Und dass sie dann halt vielleicht gesagt haben, wir nehmen lieber ein paar Millionen mehr in die Hand und holen uns eine sichere Lösung, als irgendwie da drauf zu zocken und vielleicht am Ende eine Baustelle zu haben. Also es ist zu viel für mich auch, es ist überbezahlt, aber ich kann die Denkweise zumindest so ein bisschen nachvollziehen.
Also du glaubst nicht das, was jetzt viel spekuliert wird, dass David Njoku ein Trade-Kandidat ist. Glaubst du eher nicht dran, weil sie ihn behalten, um mit 2 Tight Ends viel zu
spielen? Ja, also ich meine, das war schon auch so mein erster Gedanke. Njoku hat dann vielleicht da jetzt nicht mehr so eine Zukunft. Aber wenn man überlegt, wo halt Stefanski herkommt, Minnesota letztes Jahr, was haben die Vikings gemacht? Die haben mit Kyle Rudolph verlängert und haben dann noch mit Irv Smith einen Tight End relativ früh gedraftet. Also durchaus eine Offense, die, glaube ich, auch mit einem gewissen bereit ist, gewisse Ressourcen in die Tight End Position zu stecken, weil sie halt auch eine Rolle spielen sollen. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass Njoku bleibt und die beiden zusammen auf dem Feld sind.
Weil du ja eben auch aus Receiver-Sicht gerade die beiden hast mit Jarvis Landry und OBJ. Mhm. Vergleichen wir das mal mit Adam Thielen und Stephon Diggs bei den Vikings. Auch da sind Parallelen zu finden. Das waren jetzt nur wirklich ein paar News. Das waren so die größten News. Es gab noch viele, 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 viele mehr.
Wir haben noch eine kleine Breaking News, die wir einbauen können.
Ist es so?
Wenig überraschend, aber dann haben wir es zumindest mal schon mal erwähnt. Drew Brees ist jetzt fix bei den Saints. Das war eigentlich nie, stand nie wirklich in Frage. Aber der Vertrag ist jetzt unterschrieben für 2 Jahre und rund 50 Millionen Dollar. Also alle Saints-Fans. Ich hatte gestern ein paar Nachrichten auch in meinen Mentions, so nach dem Motto, muss man sich da Sorgen machen, weil er jetzt ja offiziell auch verhandeln hätte dürfen, aber das war nie irgendwie ein ernsthafter Zweifel daran, dass Brees bei den Saints bleibt. Und jetzt ist es offiziell.
Also wie gesagt, die Free Agency hat quasi gerade erst angefangen, obwohl ja alles erst am Mittwochabend 21 Uhr deutscher Zeit, glaube ich.
Mhm, genau, gut zu erwähnen.
Das wird da alle erst Deals, offiziell.
Genau, sind dann erst offiziell.
Und das war aber schon mal ein vielversprechender Anfang. Und jetzt gerade mit Tom Brady, Stichwort Quarterback-Karussell, meine Bold Prediction ist sowas von hinfällig, aber das ist auch vollkommen in Ordnung, weil die wäre spektakulär, unspektakulär geworden. Und natürlich habe ich es lieber, wenn es spektakulär wird. Und die Henry Hopkins, Stephon Diggs, jetzt Tom Brady. Das sieht nach einer sehr spektakulären Free Agency aus und wir freuen uns sehr darauf. Das war jetzt mal so ein kleiner Roundup der wichtigsten News aus den vergangenen 24 Stunden, damit wir nicht, weil es werden noch mehr mit dazukommen und am Donnerstag wird es eine neue Folge geben und dann müssten wir alle News in dieser einen Folge besprechen. Deswegen hier schon mal so ein kleiner Vorgeschmack mit den ersten wichtigen News. Und wer jetzt aus seinem Team oder von seinem Team vielleicht die ein oder andere Verpflichtung irgendwie vermisst hat, die wird spätestens dann oder wird spätestens in den Division Previews thematisiert. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir jetzt abschließend sagen müssen?
Ich glaube, nichts Dringendes. Titans kann man vielleicht noch erwähnen. Da ist ja auch alles relativ klar jetzt mit langfristiger Vertrag für Tannehill, Franchise Tag für Derrick Henry. Das heißt, auch da
stimmt, ja.
Klares Bild relativ. Auch wenn der Tannehill-Vertrag sehr, sehr teuer war. Das muss man wirklich sagen. Aber ja, also Titans all in, Texans nicht mehr so all in. Colts, glaube ich, gehen gerade all in. Und ich glaube, heute und morgen wird noch echt viel passieren.
Ja, wir dürfen gespannt sein. Du tickerst heute wieder bei Spox, nehme ich an.
Genau.
Also schaut da mal vorbei. Da erfahrt ihr alles, was passiert rund um die NFL und die Free Agency. Das war's für diese kleine News-Folge, das News-Update von Downset Talk. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Wahrscheinlich nicht nachts, sondern erst im Laufe des Tages, weil nachts noch die Dinge im vollen Gange sind. Deswegen werden wir das etwas verzögern, damit wir auch das meiste oder am besten alles mit drin haben. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Bleibt zu Hause, bleibt gesund. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.